NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kunz. Das Thema heute in Ihrer Redezeit: TTIP vor der Entscheidung. Kommt das Freihandelsabkommen nun doch noch zustande oder läuft es so langsam schon aus, bevor es endgültig verhandelt wurde? Die kostenlose Servicetelefonnummer für Sie ist die 08000 4417 77 08000 4417 77. Das Thema heute in Ihrer Redezeit: TTIP vor der Entscheidung. Kommt das Freihandelsabkommen oder kommt es nicht? Gerade in den vergangenen Tagen wurde ja bei uns im Norden in Hannover rund um den Besuch von US-Präsident Barack Obama dagegen massiv protestiert und auch heftig dafür geworben, nämlich von Barack Obama selbst und auch Angela Merkel. Also im Grunde scheinen ja die Fronten relativ klar, aber was sagen Sie?
Ich bin dafür, einfach weil ich das gut finde für Europa. Dass die Zölle zum Teil wegfallen und dass auch der Export gravierend gefördert wird. Ich meine, Obama hat sich ja jetzt in Hannover konkret dazu geäußert und er will das ja noch in seiner Wahlperiode schaffen.
Ich würde das bei ein paar Produkten noch bevorzugen, dass wir vielleicht einmal eher rankommen. Wenn ich Wäsche in den USA bestelle, dass ich dann nicht erst zum Zollamt muss. Oder wenn ich Schmuck bestellen würde oder so. Alles, was halt einen bestimmten Wert überschreitet, muss man ja mal zum Zoll. Und das wäre schon schön, wenn das etwas vereinfacht werden würde.
Grundsätzlich gibt es eher Vorteile, aber man sollte wirklich die Nachteile nochmal überarbeiten. Und ich glaube, unser Wirtschaftsminister hat ja zumindest auch öffentlich propagiert, dass er da nochmal nachziehen möchte. Und da muss einfach ganz klargestellt werden, dass Dinge wie Verbraucherschutz oder Ähnliches wirklich nicht zu kurz kommen.
Es geht um die Allgemeinbedingungen, die überall im Handelsrecht Gültigkeit haben. Und die Standards, die wir hier in Europa haben, die könnten eventuell eingeschränkt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass also die Sicherung für die Menschen, die in Arbeit stehen, sich dadurch verändern und dass das zu Problemen führen könnte.
Da müssen wir ganz stark darauf achten, dass eben auch gewisse Standards eingehalten werden. Also wie werden die Lebensmittel oder die Waren produziert, manipuliert in dem Land selber. Es gibt ja genügend Sachen, die man aus den USA zum Beispiel kennt, die wir hier in Deutschland nicht so gerne möchten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Macht dann doch mehr aus den USA gesteuert wird als in Europa.
TTIP vor der Entscheidung. Kommt das Freihandelsabkommen? Erste Meinungen gesammelt von Silvia Buckel bei uns in der Redezeit von NDR Info. Und über das Thema wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Gerade am Wochenende gab es hier aktuelle Entwicklungen, aktuelle Aussagen bei uns direkt vor der Haustür in Hannover von Barack Obama, von Angela Merkel, aber auch von Zehntausenden von Demonstranten, die gesagt haben, wir wollen das nicht. TTIP vor der Entscheidung. TTIP eigentlich ja so ein ganz niedlicher Name, aber offensichtlich für viele Menschen doch ein ganz schwerwiegender Punkt, über den es sehr, sehr heftige Kontroversen gibt, nicht nur von Demonstranten, sondern auch bei den Verhandlungen zwischen der EU und den USA. So richtig einig scheint man sich da nicht zu sein. Wir müssen das heute mal ein bisschen einordnen und wir hoffen da sehr auf Professor Michael Hüter. Er ist Direktor am Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Abend, Herr Professor Hüter.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Nun kann ich mir vorstellen, dass Sie als Vertreter eines deutschen Wirtschaftsinstituts sagen, naja klar, das ist schon was ganz Tolles, was da verhandelt wird, aber ich würde Sie trotzdem mal bitten, sich mal aus dieser Rolle rauszulösen und zu sagen, wofür steht denn TTIP jetzt, was soll das eigentlich, was bringt das möglicherweise oder vielleicht auch, wenn Sie kritisch sein wollen, was bringt das an der einen oder anderen Stelle auch nicht?
Sehr gerne. Was TTIP so zur breiten Wahrnehmung gebracht hat, ist, dass es halt nicht nur um den Abbau von Zöllen geht. Wir haben eben den einen der Einspieler davon gehört. Das ist eine alte Geschichte, die kennen wir aus den Uruguay-Runden, aus den Verhandlungsrunden, die zur Welthandelsorganisation Anfang der 90er Jahre für gut 25 Jahren geführt haben. Worum es auch geht, neben weiterem Abbau der Zölle, das ist noch immer durchaus beachtlich zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, geht es um die Frage der sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Also Sie haben eine Maschine, die bei uns hergestellt wird, ein bestimmtes Prüfverfahren erfolgt und dieses Prüfverfahren muss beispielsweise in den USA wiederholt werden. Warum reicht nicht eines? Mhm. Warum gibt es nicht die Anpassung von technischen Normen auf einem gewissen Standard? Und hier beginnt natürlich die Sache unscharf zu werden. Und in einem Einspieler war zu hören, es würden unsere Regeln in Frage gestellt. Das Gleiche kann der Amerikaner auch sagen. Deswegen muss man sehr genau schauen, was ist das Ziel? Eine gemeinsame Norm, die aber nicht niedriger sein soll, sondern die einfach die verschiedenen Sichtweisen zusammenführt. Und das ist halt nicht so einfach. Wir haben beispielsweise im Umweltrecht das Vorsorgeprinzip, die Amerikaner das Nachsorgeprinzip. Damit ist erkennbar, das führt zu anderer Logik von Regeln. Daran arbeitet man. Das ist auch nicht ganz einfach. Und es kommt ein drittes, was man noch erwähnen muss. Es soll auch ein Marktzugang zu öffentlicher Auftragsvergabe gegeben werden. Da konnte man jetzt gerade auch von der EU-Handelskommissarin Malmström hören, hören, dass die Vorschläge der USA nicht überzeugen. Und dieser Zugang zu öffentlichen Aufträgen, in Europa ist das geübt. Wir müssen, wenn wir in Europa als Stadt oder als Land eine Ausschreibung machen mit einem bestimmten Wert, europaweit ausschreiben und alle Anbieter aus Europa können sich drum bewerben und sind nicht diskriminierbar. Wenn man das ausweitet, muss man das aber in alle Richtungen fair machen. Das heißt, hier müssen wirklich Symmetrien hergestellt werden. Und das ist ein schwerer Verhandlungsprozess. Beide wollen das, deswegen bin ich optimistisch. Aber das ist sozusagen das Geflecht der Themen.
Was soll das letztlich bringen? Was bringt das möglicherweise auch gerade uns Verbrauchern? Da wird ja mal gesagt, also für die ist es eigentlich gar nicht so gut. Das ist für die Wirtschaft gut, für die Industrie vor allen Dingen gut.
Naja, also die marktwirtschaftliche Ordnung ganz grundsätzlich lebt aus der Sicht des Konsumenten. Das konnte man gut vergleichen, wenn man früher die alte DDR erinnert, die nicht vom Konsumenten her gedacht war, sondern von einem fernen Plan. Was hier stattfindet, ist, Markt auszudehnen, Preise, Preishürden rauszunehmen, Besteuerung, Zölle ist ja nichts anderes als Besteuerung, zu eliminieren, die Dinge letztlich günstiger zu machen. Und etwas, was günstiger ist im Wettbewerb, verschärft erstens den Wettbewerb und führt letztlich dazu, dass die Angebote breiter, aber auch in den Preisen attraktiver werden. Das ist all das, was wir immer wieder erlebt haben bei dem Bemühen um Freihandel, ob das in der EU war, ob das früher in der EFTA war, dem europäischen Freihandelsraum jenseits der EU. Und so ist das im NAFTA-Bereich der USA mit Mexiko und Kanada auch. Das heißt, alle historischen Erfahrungen sprechen dafür, dass dieser Freihandel dann auch für die Konsumenten große Vorteile hat. Dass es für die Produzenten natürlich auch einfacher wird, heißt aber nicht, dass es für sie auch im Wettbewerb immer einfacher ist, denn sie müssen ja die anderen, die vermehrten Wettbewerber aus dem anderen Gebiet akzeptieren.
Hört sich alles relativ schlüssig an. Ernst-Christoph Stolper, ehemaliger Staatssekretär und Sprecher des Arbeitskreises Internationale Umweltpolitik beim BUND. Auch Ihnen guten Abend zunächst mal.
Guten Abend.
Zugeschaltet aus dem Studio in Ludwigshafen. Herr Stolper, Sie sind völlig dagegen, gegen TTIP. Warum?
Ja, Herr Hütte hat einen wesentlichen Punkt schon angesprochen. Es geht nicht wie bei den bisherigen Handelsverträgen um Zollsenkungen, sondern es geht um nicht-tarifäre Handelshemmnisse. So, was sind nicht-tarifäre Handelshemmnisse? Das sind im Grunde genommen alle Unterschiede in der Regulierung zwischen den USA und der EU. Also das, was wir an Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien auf europäischer Ebene und in Deutschland haben. Und da besteht natürlich die große Befürchtung, dass im Zuge dessen dann die Standards, die durch diese Gesetze festgeschrieben worden sind, nivelliert werden. Angesprochen worden ist schon das Vorsorgeprinzip, das wir auf jeden Fall bewahren wollen, aber auch das Interesse der amerikanischen Landwirtschaft insbesondere, die viel größer ist, in größeren Einheiten produziert, auch kostengünstiger produziert, beispielsweise mit Hormonfleisch, auch mit gentechnisch veränderten Produkten auf den europäischen Markt zu kommen. Das ist etwas, was uns dazu bringt, gegen TTIP zu sein. Und der zweite Punkt ist, dass es auch ganz erhebliche Auswirkungen auf unsere Demokratie, auf unsere demokratischen Verfahren hat. Wir merken das ja jetzt schon, wenn darüber verhandelt wird, dass die Dokumente, jedenfalls die Kerndokumente, immer noch nicht öffentlich sind, dass eine große Geheimniskrämerei am Anfang gemacht worden ist. Und es soll jetzt zunehmend auch, gerade wenn etwas Zeitdruck entsteht, die Verhandlung über diese Standards, die Herr Hüter angesprochen hat, in die Zukunft verlagert werden, eine regulatorische Kooperation, wo dann über die nächsten 10 Jahre über diese Standards wieder hinter verschlossenen Türen gesprochen wird und den Parlamenten nur die Möglichkeit gegeben wird, am Ende Ja oder Nein zu sagen. Und das sehen wir als großes Problem. Wir haben viel Kraft darin investiert, in Europa ein europäisches Parlament zu stärken und mehr Demokratie zu haben. Und das wird jetzt alles zurückgefahren.
Daniel Caspari ist außenpolitischer Sprecher der CDU im Europäischen Parlament, zugeschaltet direkt aus Brüssel, aus dem Europaparlament. Mag sein, dass wir das ein oder andere Geräusch noch hinten hören. Schönen guten Abend Ihnen, Herr Caspari.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Nun haben wir es gerade gehört, es wird hinter verschlossenen Türen verhandelt, auch Abgeordnete, das war zu lesen im Vorfeld, können sich also mit TTIP nur hinter verschlossenen Türen beschäftigen und natürlich darüber schweigen, so ist es ja wohl. Es gibt ja auch mittlerweile regelrecht vorgesehene Räume, in denen da so Einblick gewährt wird, aber eben auch nur Abgeordneten. Und ich kann Sie auch gleich mal mit der Frage konfrontieren, die auch von einigen Hörern per E-Mail schon gekommen ist, zum Beispiel von Bernhard Fehr aus Braunschweig. Der schreibt zum Beispiel, die Versprechen und Ängste von Befürwortern und Gegnern des geplanten TTIP-Abkommens basieren auf Annahmen, Zukunftsprojektionen der Gegenwart oder Wunschvorstellungen. Auf dieser Grundlage lässt es sich ausschließlich emotional und subjektiv diskutieren. Eine ausgewogene Meinungsbildung ist nicht möglich, was aber aus meiner Sicht Teil unseres Demokratieverständnisses ist. Seine Frage direkt, warum wird nicht öffentlich verhandelt, wenn Inhalte des Abkommens inklusive Gesetzen, Methoden und Prozesse der Verhandlungsführung sowie mögliche Fragen des Abkommens demokratisch legitimiert sein sollen? Und ich schließe noch an eine Frage von Konrad Schuday aus Braunschweig ebenfalls. Wann werden die Inhalte von TTIP der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Und wir haben einige andere E-Mails auch noch bekommen, die gesagt haben, also uns scheint da nicht zu wenig Transparenz. Wir wissen gar nicht, worum es geht, sollen aber hinterher davon betroffen sein. Wie fühlen Sie sich denn als Parlamentarier?
Ja, ich glaube, die Themen, die gerade angesprochen wurden durch die Hörer, das sind genau die Themen, die viele Menschen umtreiben. Und was mich da vor allem beschäftigt ist, TTIP ist viel, viel transparenter, als die allermeisten Menschen wahrnehmen wollen. Das eine ist, die allermeisten Sachen finden öffentlich statt. Die Debatten bei uns im Außenhandelsausschuss, die Debatten im Europäischen Parlament, wo wir als Europaabgeordnete in öffentlichen Beschlüssen festgelegt haben, was soll in TTIP rein, um was soll es gehen, um was darf es nicht gehen, das ist alles öffentlich. Aber auf der anderen Seite gilt, wir können bei Verhandlungen nicht zu jedem Zeitpunkt alles öffentlich machen. Das gilt für internationale Handelsverhandlungen wie TTIP. Das gilt im Moment gerade für die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU, an denen ich in Baden-Württemberg mit beteiligt bin. Da ist auch nicht alles öffentlich zu jedem Zeitpunkt. Und das gilt auch für den Kauf eines Grundstücks im Gemeinderat, wo manche Sachen nicht öffentlich vorberaten werden müssen, einfach um die öffentliche Hand nicht in den Nachteil zu bringen. Und das ist, glaube ich, in der Demokratie ein Dilemma, dass wir auf der einen Seite so viel wie möglich Transparenz brauchen und auf der anderen Seite aber uns nicht in Nachteile bringen dürfen. Und deswegen sind wir eben auch auf der Sache, wie kann man sich absichern oder wie kann man sicher sein, dass die Dinge, die wir versprochen haben, eben keine Absenkung von Standards, keine Auswirkungen auf die Demokratie, zumindest keine negativen, wie kann man sicher gehen oder nachvollziehen, dass dem auch wirklich so ist? Erstens, wir haben schon rund 40 Handelsabkommen als Europäische Union in Kraft, die alle demokratisch legitimiert wurden, von uns intensiv geprüft wurden. Und die haben eben genau nicht zu Absenkungen in irgendwelchen Bereichen geführt, aber zu mehr Marktöffnung, zu mehr Marktzugangsmöglichkeiten und zu mehr Arbeitsplätzen in Europa. Und das Zweite, nehmen Sie zum Beispiel unser geplantes Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Das ist seit anderthalb Jahren fertig ausverhandelt und ist im Internet für jeden abrufbar auf Englisch. Im Moment laufen gerade die Übersetzungen in alle 24 Sprachen. Und da ist im Prinzip auch klar, wie so ein Handelsabkommen aussieht. Und auch da habe ich bisher noch keinen gehört, mit Ausnahme der Schiedsgerichte, wo es dann ja Nachbesserungen jetzt auch gibt, der sagt, da gehen irgendwelche Gefahren aus. Und die meisten Sachen, die sind wirklich nicht neu, sondern wir haben schon 40 Handelsabkommen in Kraft, uns wurden keine Standards abgesenkt. Wir haben die Frage, wie gehen wir mit Hormonfleisch um oder mit Genfleisch um, haben wir zum Beispiel im Kanada-Abkommen ganz klar geregelt, nämlich die gibt es nicht. Die Frage Auswirkungen auf Demokratie wegen regulatorischer Kooperation, das machen wir regelmäßig. Nehmen Sie den Automobilbereich, wo im Rahmen der UN-Organisationen sich regelmäßig Fachleute auf neue Standards für zum Beispiel Airbag-Auslöser oder Sicherheitsgurte und anderes einigen. Die machen uns Vorschläge und wir im Europäischen Parlament entscheiden dann, nachdem wir die Vorschläge geprüft haben, ob wir die in europäisches Recht übernehmen oder nicht. Das heißt, auch das Thema regulatorische Kooperation in TTIP ist nicht neues, unbekanntes, sondern das ist ein bewährtes Instrument, das wir jetzt einfach mit Amerika intensivieren wollen.
Herr Kaspar, Sie fühlen sich als EU-Parlamentarier also gut informiert und wenn irgendwann eine Abstimmung ansteht zum Thema TTIP, dann glauben Sie, dass Sie auch auf einer fundierten Basis dann entscheiden können?
Ja gut, ganz konkret ja. Mhm. Erstens, wir Mitglieder im Europäischen Parlament haben Zugang zu allen Dokumenten. Viele Abgeordnete in ihren Büros. Bei mir stehen mittlerweile mehrere Meter Akten.
Kommen Sie dazu, TTIP, die zu lesen?
Ich lese fast jedes Dokument, ja, weil TTIP ein sehr sensibles Thema ist, aber es gehört auch dazu. Wir haben, mache ich keinen Hehl draus, Fraktionsmitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter hier im Parlament, die uns dabei natürlich unterstützen. Wir lassen uns auch extern beraten, sobald die Dokumente eben entsprechend öffentlich sind. Und ich kann auch nur den Bürgerinnen und Bürgern mal den Hinweis geben, schauen Sie mal nach auf der Homepage der Europäischen Kommission, geben Sie bei einer Suchmaschine ein, Europäische Kommission TTIP. Sie werden staunen, was Sie über TTIP im Internet alles finden. Alle Sachen, die die Amerikaner übermittelt bekommen, sind zum Beispiel im Internet abrufbar. Jedes Angebot, jede Verhandlungsposition, die an die Amerikaner übermittelt wird, ist dann ja beim Verhandlungspartner einsehbar und somit auch für alle Bürger in Europa einsehbar. Da ist viel, viel mehr zugänglich, als die meisten denken. Und dann gilt am Schluss, wenn das Abkommen mal fertig ist, wie jetzt das Kanada-Abkommen, das ist seit anderthalb Jahren.
Das ist dieses CETA-Abkommen, ne?
Genau. Mhm. Dann stimmen wir dann nicht über Nacht drüber ab, sondern jetzt haben wir schon seit anderthalb Jahren die Prüfung, wo wir Fachleute in Anhörungen, wo wir Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaftsvertreter, Vertreter von Institutionen wie beispielsweise Herrn Professor Hüter und andere bitten, schaut euch das durch, steht da wirklich das drin, was wir bestellt haben oder muss da im Zweifel nachgebessert werden? Und auch bei TTIP, wenn das Abkommen mal fertig ist, dann ist doch der Zeitpunkt, wo sich auch die Bevölkerung darüber ein Bild machen muss, ist es das, was wir wollen? Ist es wirklich abgesichert, was uns am Herzen liegt? Und genau okay. Dann ist doch auch der Moment für die öffentliche Debatte, uns zu entscheiden.
So, wir wollen heute eine öffentliche Debatte führen mit Ihnen, mit unseren Hörerinnen und Hörern in der Redezeit. Es geht um TTIP, dieses eigenwillige Handelsabkommen, das da ausgehandelt werden soll, möglichst noch in der Regierungszeit von Barack Obama. Die endet dann spätestens im Januar 2017. Bis dahin müsste es also irgendwie unterschrieben werden, weil er hat nochmal gesagt, er möchte es irgendwie machen. Und auch Angela Merkel hat an seiner Seite gelächelt, hat gesagt, ja, wir wollen es ja auch alle irgendwie, aber so richtig kommt es nicht voran. Und wir wollen das heute mal mit Ihnen diskutieren unter der kostenlosen Servicetelefonnummer 08000 441 777. Was ist mit TTIP vor der Entscheidung, kommt das Freihandelsabkommen oder scheitert es noch? Am Telefon jetzt Marlies Brandsfeld aus Travemünde. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Kuhnt. Und in die Diskutantenrunde, mich interessiert nicht so sehr Chlorhähnchen und Genmais, sondern wenn wir dieses Freihandelsabkommen abschließen, wenn das in Kraft tritt, fördern wir damit die Fluchtursachen. Unsere Regierung hat hier sicher auf die Fahnen geschrieben, sehr spät, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Mhm. Aber machen wir mit diesem Abkommen das Gegenteil.
Sie meinen, wir machen dann Europa noch attraktiver für mögliche Flüchtlinge, oder wie?
Ja, ganz genau. Mhm. Wir hängen die anderen ab und die streben natürlich weiterhin und verstärkt zu uns, weil sie mit zu beißen haben.
Ja, können wir gleich mal weitergeben. Die Frage an Professor Michael Hüter, der ja TTIP gerade so ein Stück weit eingeordnet, aber auch schon verteidigt hat. Ist das möglicherweise eine Folge, die bei der ganzen Verhandlung erstmal hinten angestellt wird, die aber möglicherweise dann doch droht oder einen attraktiven Wirtschaftsraum bestärkt wird?
Nein, man muss ja, glaube ich, auseinanderhalten Wirtschaftsmigration, Wirtschaftszuwanderung, über die hat die Zuhörerin im Grunde gesprochen, die deshalb kommen, weil hier mehr Arbeitsmöglichkeiten sind und die Bundesrepublik Deutschland ist eine offene Nation. Wir haben ein Zuwanderungsrecht, das die Zuwanderung nach Deutschland in den Arbeitsmarkt ermöglicht, wenn man eine Beschäftigung bekommt, wenn man mit einer hohen Qualifikation nach Deutschland kommt. Und davon muss man unterscheiden, die Flüchtlingsmigration. Und die Flüchtlinge machen sich nicht deshalb auf den Weg, weil es bei uns besser ist, sondern weil sie zu Hause nicht mehr leben können. Mhm. Und das Beste, was wir tun können, ist zum einen, unsere wirtschaftliche Kraft zu stabilisieren und zu stärken, um helfen zu können. Und zweitens muss das natürlich ganz unabhängig von der TTIP-Frage außenpolitisch flankiert werden mit einer Politik, die in Nahost, in Syrien, in Libyen zu stabilen Regierungskonstellationen führt. Also eine ganz andere Sicht, die ich hier dagegen stellen würde. Da muss man sich die Sorgen nicht machen. Und noch einmal, die Wirtschaftsmigration, die steuern wir. Dafür haben wir Regeln. Die Flüchtlingsmigration hat aber andere Ursachen. Mhm. Und da sollten wir sehr darauf achten, dass wir das nicht vermengen. Und das eine ist eine humanitäre Verantwortung. Und aber in jedem Fall gilt, wir können uns besser aufstellen, wir können aber auch mehr tun in der Welt, auch in der Entwicklungshilfe, wenn wir wirtschaftlich Kraft in die Zukunft tragen können.
Michael Schmidt aus Greifswald am Telefon, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Schmidt, Ihre Meinung zu TTIP?
Meinung? Ich wollte eigentlich gar keine Meinung äußern, ich wollte eine Frage stellen.
Na, gerne, stellen Sie eine Frage.
Meine Frage ist folgendermaßen, ich würde mich gern dafür interessieren, warum dieses TTIP doch so unglaublich geheim verhandelt wird. Mhm. Das wurde ja gerade von einem Ihrer Gesprächspartner so ein bisschen verneint. Ich habe gerade versucht, seinem Argument zu folgen und diesen Internet-Links zu folgen, die er meinte, benennen zu müssen, dass da alles ganz öffentlich ist. Und da sehe ich das erste Dokument, das ich aufklappe, ist 20 Seiten lang.
Also zu unübersichtlich.
Das war eines von vielen, also das war das allererste. Ich höre, dass unsere Parlamentarier, Dokumente sozusagen nur in einem geschlossenen Raum lesen dürfen, ohne dass sie ihren Mitarbeitern, nicht mal ihren Mitarbeitern davon berichten dürfen, was da denn daran drinsteht. Und ich frage mich ernsthaft, was ist denn daran so Schlimmes verhandelt, wenn das kein Mensch wissen darf? Da mache ich mir einfach Sorgen. Mhm. Ich würde gerne wissen, worum geht's? Warum ist es so geheim?
Mhm. Ja, Herr Kaspari, als außenpolitischer Sprecher der CDU im Europäischen Parlament, die Frage geht ja direkt an Sie. Es gibt ja in der Tat auch, sagen wir mal, was die Transparenz angibt, einen zweifelhaften Start bei der TTIP-Verhandlung. Wenn ich das richtig gelesen habe, wird ja seit 2013 verhandelt, aber dass es diese Verhandlung gibt, ist erst 2014 bekannt geworden, sodass man ja schon so ein bisschen das Gefühl hat, da sind so ein paar ertappte Verhandler, die mussten dann 2014 was zugeben und jetzt ist eben so eine Diskussion in Gang gekommen, die von Misstrauen geprägt ist.
Ja, Herr Kuhn, genau das, was Sie ansprechen, ist ja das Bild, das in der Öffentlichkeit ist, aber das einfach nicht stimmt. Nehmen Sie das Thema TTIP. Im Europäischen Parlament fordert eine breite Mehrheit schon seit über 10 Jahren, dass wir irgendetwas mit den Amerikanern im Bereich Außenhandel machen. Da ging es mal um einen transatlantischen gemeinsamen Markt, den man bis 2009 abgeschlossen haben wollte. Da ging es um eine gemeinsame Initiative für Arbeitsplätze und Wachstum und jetzt ging es um das Thema TTIP. Und dann war im Februar 2013, damit ich es nicht durcheinander bringe, genau, ein Gipfel Europa-Amerika. Da haben Präsident Obama Amerika bekannt und unser damaliger Kommissionspräsident Barroso, eher unbekannt, sich in Irland hingestellt. Und das lief abends in der Tagesschau und haben gesagt, wir wollen ein Handelsabkommen zwischen Europa und Amerika abschließen. Das war der Aufmacher in der Tagesschau und in der Heute-Sendung an dem Abend im Februar 2013. Und dann haben wir im Europäischen Parlament uns hingesetzt und haben formuliert bis Mai 2013, was sind unsere Vorstellungen über so ein Handelsabkommen. Das lief öffentlich im Ausschuss, öffentlich im Plenum und die Beschlüsse des Parlaments sind für alle öffentlich im Internet nachlesbar. Und damals haben wir nochmal gesagt, was eben rein muss und was nicht rein darf. Und da können Sie auch feststellen, all die Sorgen, die heute in der Bevölkerung da sind, haben wir damals schon gesagt, wie bei allen Abkommen, die auch in Kraft sind, sowas darf nicht passieren. Mhm. Und dann haben wir im Juni 2013 darüber abgestimmt, im Mai 2013 im Europäischen Parlament darüber abgestimmt. Im Juni haben die europäischen Außenhandelsminister formal das Verhandlungsmandat beschlossen. Und seit Juli 2013 wird offiziell verhandelt. Und der Verhandlungsbeginn lief auch wieder durch alle Medien. Das war das Thema in vielen Medien im Frühsommer 2013. Und seitdem finden Sie viele Informationen im Internet. Und da merken Sie jetzt auch an dem Punkt, den der Anrufer macht, genau unser Dilemma. Wenn eine Kurzzusammenfassung im Internet steht zu einem Thema, was passiert im Bereich öffentliches Auftragswesen und da stehen dann 2-3 Seiten verständlich für jeden Bürger, dann kommt sehr schnell die Kritik, ja, aber der Teufel steckt doch im Detail, ihr müsst es ausführlicher schreiben. Mhm. Und wenn man dann ausführlicher die Texte reinsetzt mit 20 oder 30 Seiten, dann heißt das, das ist doch viel zu lang und zu kompliziert, das kann der einfache Bürger ja gar nicht verstehen. Und wenn wir auf der anderen Seite so weit gehen, dass sogar die ganzen Angebote, also wirklich dann über viele, viele Dutzend Seiten, was ist konkret unser Angebot an die Amerikaner im Bereich öffentliches Auftragswesen, wo jeder Bürger nachlesen darf, dass wir zum Beispiel im Bereich Schule, Kultur, Bildung eben überhaupt nichts, keine Verpflichtungen eingehen wollen, aber in manchen anderen Bereichen, die unkritisch sind, eben schon. Das ist für einen Nicht-Handelsjuristen und Nicht-Handelsfachmann
schwer nachvollziehbar zu verstehen. Okay.
Ja, und da sind wir eben wieder in dem Dilemma. Mhm. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Ich nehme als Abgeordneter meine Verantwortung sehr ernst und ich habe den Eindruck, egal welche Meinungen die Kollegen haben, die Verantwortung bei uns im Parlament wird sehr ernst genommen. Wir sind vom Volk dafür gewählt, die Dinge auszuwerten, die Dinge zu verstehen. Und da findet die demokratische Kontrolle schon statt. Und das ist eben wieder dieses Dilemma zwischen Transparenz auf der einen Seite und der Frage, was ist überhaupt für den Bürger, der sich ja nicht jeden Tag mit sowas beschäftigen kann, verständlich. Hm.
Ernst-Christoph Stolper als Sprecher des Arbeitskreises Internationale Umweltpolitik beim BUND, heute sozusagen der Vertreter der kritischen Seite an TTIP. Wir haben jetzt ja schon einige kritische Stimmen von unseren Hörerinnen und Hörern gehört, die gesagt haben, also Transparenz fehlt, Verständlichkeit fehlt. Sie müssen das ja in irgendeiner Form aber mal ausgewertet haben, um dann sagen zu können, wir sind tatsächlich aus den und den Gründen gegen TTIP oder sind Sie grundsätzlich auch gegen den Verhandlungsablauf und sagen, okay, also da werden Dinge verhandelt, die sind nicht nachvollziehbar, die sind für die meisten Menschen nicht verständlich und die wissen gar nicht, was da der Teufel im Detail steckt, was da möglicherweise an Negativen auf uns zukommt. Also sind Sie grundsätzlich gegen TTIP oder sind Sie gegen die Art und Weise, wie es bisher verhandelt worden ist und behandelt worden ist?
Schon, Wir sind schon grundsätzlich gegen TTIP, aber mit sehr konkreten Begründungen und sehr konkreten Punkten. Wenn die nicht da drin wären, wenn es also ein normales Handelsabkommen wäre, wie das auch früher abgeschlossen worden ist im Rahmen der Uruguay-Runde, Herr Hüther hat das ja angesprochen, dann würde es diesen ganzen Protest nicht geben. Ich will aber Herrn Caspari sehr deutlich bei der Transparenz widersprechen. Es ist so, dass am Anfang bei TTIP und auch bei CETA gar nichts veröffentlicht worden ist. Es ist nicht mal veröffentlicht worden, das Mandat, also die Verhandlungsgrundlage, die überall bekannt war, die ist dann auch geleakt worden, aber auch das ist nicht veröffentlicht worden. Als dann jede Menge Protest auf der Straße entstanden ist, also 250.000 in Berlin, 3 Millionen Unterschriften Europäische Bürgerinitiative, als deutlich war, man konnte das nicht mehr hinter verschlossenen Türen machen, sind von der Kommission die europäischen Verhandlungstexte veröffentlicht worden, also sozusagen die Positionen der Europäischen Kommission. Von der amerikanischen Seite liegen die bis heute nicht vor. Das heißt, wir wissen zwar, was die Europäische Kommission in den Verhandlungen vertritt, wir wissen aber nicht, was die amerikanische Seite vertritt. Wir können uns das zusammenreimen aus geleakten Dokumenten, aus Positionspapieren von Industrieverbänden, aus anderen Papieren, aus bisherigen Erfahrungen etc., aber wir können das nicht im Einzelnen genau sehen. Und was jetzt passiert, ist, dass aus diesen beiden Dokumenten sogenannte konsolidierte Vertragstexte gemacht werden. Das soll bis zur Sommerpause passieren. Das heißt, da werden die gemeinsamen Teile reingeschrieben und die getrennten Teile, europäische Seite, amerikanische Seite, in eckigen Klammern. Und diese Texte werden auch wieder nicht veröffentlicht. Das sind die, die in den Leseräumen den Abgeordneten zum Lesen gegeben werden. Aber ich will das mal so sagen, Herr Caspari kann die vielleicht lesen, aber er kann sich nicht mit Herrn Hüther und mit mir zusammensetzen, um diese gemeinsam durchzusprechen, weil das ist dann nicht möglich. Und das ist ein Transparenzgrad, der ist nicht angemessen. Der ist vielleicht mal angemessen gewesen bei alten Handelsverträgen. Aber hier geht es um Verträge, wo es nicht um Zollsenkungen geht, sondern wo es um tiefe Einschnitte in Regulierung geht, in Gesetzgebung, in Standards ökologischer und sozialer Art. Und da ist es überhaupt nicht angemessen. Und es ist auch nicht so, dass bei anderen internationalen Verhandlungen, ich will mal als Stichwort nehmen, die Klimaverhandlungen, die Texte geheim sind. Das findet alles öffentlich statt. Und was wir erwarten, ist, dass mindestens die Texte der Bevölkerung in Europa veröffentlicht werden, die auch der amerikanischen Seite veröffentlicht werden. Also wir wollen nicht irgendwelche Geheimpapiere, aber wir wollen diejenigen Papiere und Positionen, die auch der amerikanischen Seite vorgelegt werden.
Trotzdem nochmal eine Frage, die ja jetzt im Laufe der ersten halben Stunde unserer Sendung entstanden ist. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es zurzeit eine Verhandlung und irgendwann wird es ein Verhandlungsergebnis geben. Das ist dann dieses Freihandelsabkommen, das zur Abstimmung gestellt wird. Sind Sie denn einverstanden mit der Lösung, dass man sagt, okay, wir lassen uns erstmal zu Ende verhandeln? Da gibt es ja offensichtlich zwischen den Verhandlungspartnern auch noch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also die sind ja auch noch nicht gerade grün miteinander. Und irgendwann legen wir dann mal dieses Verhandlungsergebnis vor und dann wird drüber abgestimmt, nochmal beraten und drüber abgestimmt. Ich habe so verstanden, das ist ohnehin noch ein Zeitraum von 1 bis 2 Jahren. Das heißt also in der Zeit von Barack Obama, in der Regierungszeit von Barack Obama scheint das sowieso nicht mehr machbar zu sein. Aber ist das nicht ein Angebot zu sagen, lass uns einmal zu Ende verhandeln und dann geben wir ein Ergebnis bekannt und dann können wir darüber diskutieren, bevor wir es dann ratifizieren?
Also das reicht bei einem solchen Abkommen, was so umstritten ist und wo auch so viel politische Probleme, politische Input mit drin ist, auf keinen Fall aus. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Barack Obama und der Kommissionspräsident Juncker und Merkel und alle anderen das dann verabschiedet haben und gemeinsam abgesegnet haben, wer wird denn daran noch dann am Ende Änderungen machen? Das ist, glaube ich, kein Weg zu sagen, lasst uns mal das zu Ende machen und dann gucken wir mal. Wir erleben das ja bei CETA, da ist sehr deutlich gesagt worden, nachdem es ausverhandelt worden ist, jetzt kann man nichts mehr dran ändern, jetzt sollte man nichts mehr dran ändern. Es ist dann noch in einigen Punkten nachverhandelt worden und man muss auch sehen, wir reden hier über ein Abkommen bei CETA, knapp 600 Seiten mit einem Anhang nochmal von 1000 Seiten. Das ist ja nichts, was man innerhalb von wenigen Wochen durcharbeiten kann. Insofern ist für uns sehr wichtig, dass wir auch in dem Diskussionsprozess der Verhandlung der Abkommen als Bevölkerung, als NGOs mit dabei sind.
Wir reden heute mit Ihnen in Ihrer Redezeit über das Thema TTIP. Und zwar fragen wir TTIP vor der Entscheidung? Kommt das Freihandelsabkommen nun oder kommt es nicht? Und wenn ja, in welchem Zeitraum ist das überhaupt noch vorstellbar? Gerade am Wochenende hat Barack Obama, der US-Präsident, nochmal sehr dafür geworben bei uns in Norddeutschland, in Hannover, bei der Hannover Messe. Angela Merkel hat auch gesagt, wir wollen das eigentlich, aber auch da wurde nochmal deutlich, Sigmar Gabriel hat da noch die eine oder andere Nachfrage. Also richtig zu Ende verhandelt ist das wahrlich noch nicht, aber wir wollen heute mal die Frage stellen, was bewegt Sie, wenn Sie das Wort TTIP hören? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, die kostenlose Service-Telefonnummer ist 08000 44177, 08000 44177. Am Telefon jetzt Britta Weber aus Oldenburg.
Hallo, guten Abend. Ich kann ganz deutlich sagen, ich bin absolut gegen TTIP. Ich habe auch einfach mal so, ne, ich weiß nicht, ob es rhetorische Fragen sind, aber mich, also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht darüber. Ich habe eine Affinität zu den Grünen, kann ich einfach mal sagen. Mhm. Ich würde mal gerne wissen, wohin das führt, wenn Staaten zum Beispiel sich gegenseitig verklagen dürfen, wenn zum Beispiel Waren nicht genügend abgesetzt werden. Und es ist ja nun mal so, dass unabhängige Gerichte herangezogen werden. Und die machen das ja auch erstens mal nicht umsonst. Also wer zahlt das ganze Zeug? Fällt das dann vielleicht auf uns als Steuerzahler zurück? Und wer kontrolliert das alles? Also wer sitzt zum Beispiel über diesen Gerichten? Und wenn das denn so gut für uns Endverbraucher ist, um das mal ein bisschen sarkastisch zu sagen, warum macht man das, um mich meinem Vorredner anzuschließen, also dem Herrn, der angerufen hat vor mir, warum macht man es nicht transparenter? Und was ganz deutlich ist, was für eine Geheimniskrämerei darum gemacht wird, um dieses TTIP ist, wie erschreckend es ist, wie viele Menschen einfach gar nicht wissen, was TTIP ist. Und das sollte man einfach mal, also wie Sie das heute Abend machen, finde ich wunderbar, dass da endlich offen darüber gesprochen wird, mal einfach mehr präsent machen. Und ich finde schon, dass wenn man sich damit beschäftigen will, dass man dann auch sich gut mal so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seiten durchlesen kann. Und wenn man etwas wissen will, dann kommt man auch dahinter. Hm. Und Tipp, weil ich mir als Endverbraucher einfach nicht unterschreiben lassen will. Denn okay, ich möchte wissen, was ich kaufe. Ich möchte wissen, wo meine Lebensmittel herkommen. Ich möchte kein genmanipuliertes Zeug haben. Und ich habe auch keine Lust, als Endverbraucher sozusagen oder als Steuerzahler vielleicht noch herangezogen zu werden, um irgendwelche unabhängigen Gerichte zu bezahlen. Das
okay,
geht gar nicht.
Lassen wir uns das mal erklären von Professor Hüter, von Professor Michael Hüter. Britta Weber hat gerade gesagt aus Oldenburg, sie hat die Investitionsschutzbestimmung angesprochen, die Schiedsgerichte. Mhm. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, geht es, glaube ich, nicht um eine Klage Staat gegen Staat, sondern Unternehmen Nein. können Staaten verklagen für den Fall, dass ihnen irgendein Nachteil entsteht. Ne?
Ja, das ist sicherlich ein strittiger Punkt und der ist auch richtig strittig, weil er Haken und Ösen hat. Aber erst einmal historisch betrachtet, die Erfinder dieser Investitionsschutzabkommen sind die Deutschen, nämlich 1959. Mit der Aufnahme der Außenhandelsbeziehung mit Pakistan, weil man gesagt hat, in einem Land mit anderen Rechtssystemen will man den Investoren auch eine Sicherheit geben gegen Enteignung. Und das ist ein hohes Gut. Privateigentum ist eine der Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung, unserer freiheitlichen Ordnung, sonst funktioniert die nicht. Die Frage nun, wie organisiert man das? Die Schiedsgerichte sind angesprochen worden als private Schiedsgerichte. Die werden zum Teil öffentlich so behandelt, als sei das jetzt eine Erfindung von TTIP oder im Rahmen der TTIP-Verhandlungen. Schiedsgerichte sind im Rahmen unserer Zivilprozessordnung seit 100 Jahren vorgesehen. Sie können Unternehmen miteinander sich auf Schiedsgerichte im Privaten einigen oder sie können das beim Privaten auch sonst tun. Hier ist in der Tat die Frage, wie gestaltet man die? Und das war ja gerade auch eine wesentliche Veränderung, die bei CETA eingeführt wurde. Und die Bundesregierung ist, glaube ich, da auch auf einem richtigen Weg zu sagen, das soll dann ein offizielles Gericht, ein Handelsgericht sein, das solche Streitigkeiten klärt. Die Frage ist natürlich immer, und die wird gestellt, warum bei zwei etablierten, entwickelten, auch mit Rechtssystemen entwickelten Räumen, das nötig ist. Wir stellen beispielsweise fest, wenn ein mittelständisches deutsches Unternehmen in den USA investiert und sich beziehen will auf völkerrechtliche Vereinbarungen wie ein solches Handelsabkommen, dann ist das nicht zwingend bindend für die lokalen Gerichte in den USA. Das würde durch eine solche Schiedsgerichtsbarkeit ergänzt und wir würden damit denen Rechtssicherheit geben. Es wird ja gelegentlich immer so mitschwingend gesagt, naja, das ist alles etwas für Großunternehmen. Das ist gerade nicht richtig, weil die Großunternehmen, die haben Rechtsabteilungen, die sind juristisch ausgestattet, die kommen eigentlich überall zurecht. Es ist der Mittelstand und die deutsche Wirtschaft beruht auf dem Mittelstand, der seine Investitionen im Ausland auch entsprechend absichern will. Und wenn ich vielleicht an der Stelle einfach nochmal ergänzen darf, weil ja auch die Frage von Ihnen eingangs war, was bringt das alles? Ne? Wohin führt das? Die deutsche Wirtschaft ist im höchsten Maße exportabhängig. Wir haben 25% indirekt und direkt der Abhängigkeit der Arbeitsplätze vom Export. Und wir sehen, wenn wir USA, Deutschland anschauen, mittlerweile einen Exportanteil von 9,5%. Das waren mal 7%. USA ist der Hauptabsatzmarkt im Augenblick, der bedeutendste Absatzmarkt für die deutschen Industriewaren. Das heißt, das sichert Arbeitsplätze und dahinter steht im Wesentlichen der deutsche Mittelstand, die Hidden Champions. Diesen Blick muss man mit dazu nehmen. Es ist also nicht so, dass das alles nach China geht. Gerade die Weltwirtschaft sortiert sich neu und in diesem Zeitpunkt ist ein solches Abkommen dieser beiden marktwirtschaftlich strukturierten Räume
wichtig.
Mit vergleichbaren Standards ja auch wichtig. Ja, ich meine, es wird so getan, als würden bei uns das alles sauber sein in dem Nahrungsmittel.
Aber welche Schadenersatzforderungen könnten denn zum Beispiel Deutschland drohen, wenn jetzt Unternehmen aus den Vereinigten Staaten?
Wir haben einen aktuellen Fall. Wir haben den Fall, dass 2011 die Bundesregierung beschlossen hat, bestimmte Atomkraftwerke sofort vom Netz zu nehmen. Diese gehörten zum Teil auch ausländischen Energieversorgern, die gekauft haben, um damit einen Beitrag, geschäftsmäßig attraktiven Beitrag hier der Energieversorgung zu leisten. Vattenfall, der schwedische Energiekonzern, hat vor einem solchen Schiedsgericht geklagt, ist klageanhängig. Und das ist ein Schutz letztlich der Eigentumsansprüche. Ich kann da nicht viel Kritisches dran sehen.
Okay.
Vattenfall ist die Geschäftsgrundlage ab über Nacht für diese Kraftwerke genommen worden. Vorher war das alles im Rahmen der Rechtsordnung, es war legal. Und dass dann ein Rechtstitel entsteht, das finde ich sehr selbstverständlich und etwas, was auch üblich ist. Also insofern, wo ist hier das Problem, wer handelt? Es ist ja nicht das Thema, dass wir nicht handeln können. Hm. Nur die Konsequenzen des Handelns müssen wir tragen.
Okay, wir haben viele Hörer in der Leitung, deswegen müssen wir gleich jetzt weitermachen. Christian Schlegel aus Hannover, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich verfolge diese Sendung Jung und Naiv häufiger im Internet. Die stellen ja immer ganz interessante Fragen, auch bei der Bundespressekonferenz. Und das ist ja schon ganz interessant, wie die Bundesregierung sich dann auch teilweise sehr bedeckt äußert zu bestimmten Themen. Und als es darum ging, dass der Herr Gabriel erklärt hat, warum es jetzt diese dass es einen Leseraum gibt und das Ganze nicht mehr in der US-Botschaft nur einsehbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Unterlagen betrifft, haben die Leute gesagt, naja, aber es sind Englisch und wenn ich das richtig verstanden habe, auch nur 2 Stunden und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, wir sind schon froh, dass wir das den Amerikanern so bringen konnten. Das war das, was er gesagt hat. Mhm. Und da stellt sich natürlich für mich die Frage, sind das überhaupt Verhandlungen auf Augenhöhe?
Gute
wenn
Frage.
Wenn sich jemand so äußert. Mhm. Ja, und ich muss auch ganz klar dazu sagen, erstens, im Dunkeln kann man gut munkeln. Und wenn jemand etwas zu verbergen hat, wenn jemand nichts zu verbergen hat, was hier letztendlich ja die gesamte Bevölkerung von unserem Land betrifft, dann kann man es auch offenlegen. Da muss man also eigentlich nicht solche Maßnahmen anwenden. Und ich finde, unsere klassischen Gerichte sind doch, weiß Gott, wir haben doch wirklich ein gutes, ausgeprägtes Rechtssystem, unter Umständen besser als in den Vereinigten Staaten. Warum ist es überhaupt nötig, sich auf so eine Zwischenlösung zu einigen?
Okay, Christian Schlegel aus Hannover, vielen Dank. Ursula Reifenberger aus Salzhemmendorf, guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte auf die Auswirkungen eines solchen Vertrages auf die Zukunft hinweisen, auf die zukünftige Möglichkeit von Regierungen, Gesetze zu erlassen. Es gibt doch sehr oft die Folgen von Innovationen. Erst später werden deutlich, was es für den einen oder anderen für Schäden hat, für schädliche Auswirkungen. Dann möchte eine Regierung ein Nachbesserungsgesetz machen und sagen, das und das, der Stoff und das Verfahren sollte verboten werden, weil es das und das anrichtet. Das können sie dann nicht mehr, weil die Gegenseite sagen kann, damit habt ihr uns das Geldverdienen erschwert, das ist unser Besitz, unsere Privateigentum angetastet, das waren unsere Verdienstchancen, die uns da beschneidet. Dagegen klagen wir nun. Das Gesetz wird für beide Seiten des Atlantik, nicht nur für uns in Deutschland, sondern auch für die Amerikaner, die Möglichkeiten, Verbraucherschutzgesetze in Zukunft zu erlassen, so fest, also das heißt, es zog die Möglichkeit nicht fest, sondern die Unmöglichkeit fest. Mhm. Die Unmöglichkeit für die Regierungen, ihrerseits andere Verbraucherschutzgesetze zu erlassen, die irgendjemand auf der anderen Seite des Atlantik der jeweiligen anderen das Geldverdienen erschweren. So einfach Privateigentumsschutz.
Okay, Daniel Kaspari als außenpolitischer Sprecher der CDU im Europäischen Parlament zum Thema Transparenz haben Sie sich ja hinlänglich geäußert. Sie fühlen sich informiert. Vielleicht mal eine Frage konkret, die jetzt gekommen ist von unseren Hörern. Diese Schiedsgerichte und diese Verfahren, die da möglich sind und die dann vielleicht auch noch in viel größeren Formen möglich sind, können die für die deutsche, ja nicht für die deutsche Wirtschaft, aber für die deutsche Politik und damit auch für den Steuerzahler teuer werden?
Wenn wir Fehler machen, ja. Deswegen geht es auch um die Sorgfalt. Aber ich möchte doch noch mal kurz eingehen auf das Thema Transparenz, weil mir es wirklich wichtig ist. Ich war 10 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde. Und auch dort ist nicht alles öffentlich. Wenn wir im Gemeinderat darüber sprechen, dass wir ein Grundstück kaufen möchten bei einem privaten Besitzer, dann lief es in einer nicht öffentlichen Sitzung, dass wir mit dem Bürgermeister besprochen haben, wie viel er maximal für das Grundstück bezahlen darf. Das war dann quasi das Verhandlungsmandat. Und hätten wir das öffentlich gemacht, dann hätten wir das Grundstück nie für den Preis bekommen, sondern wir hätten deutlich mehr dafür bezahlt. Und jetzt kann man sagen, das ist Geheimniskrämerei und nicht öffentlich, dass auch der Bürgermeister mit dem Grundstücksbesitzer dann hinter verschlossenen Türen tagt und dass der Gemeinderat das Verhandlungsmandat nicht veröffentlicht. Oder man kann sagen, das ist halt auch in der Demokratie manchmal nötig, weil wenn wir das Verhandlungsmandat öffentlich machen würden, wäre das Grundstück deutlich teurer. Und genauso ist das bei solchen Verhandlungen. Wir können halt leider nicht alles immer öffentlich machen, sonst gibt es nichts mehr zu verhandeln oder das Ergebnis wäre für uns extrem schlecht. Und das Zweite,
Kaspari, ja.
Auswirkung auf die Gesetzgebung, weil da das Bild gezeichnet wird, wenn die Schiedsgerichte in TTIP wären, könnten wir keine neuen Gesetze mehr machen. Herr Hüther ist darauf eingegangen, dass diese Schiedsgerichte gar nichts Neues sind, sondern dass Deutschland, unser Heimatland, mit über 130 Ländern solche Investitionsschutzabkommen schon in Kraft hat. Und wir haben trotzdem in den letzten 30 Jahren unsere ganze Umweltgesetzgebung, Gewässerreinhaltung, Ausgleichsflächen und anderes von quasi 0 auf 100 aufgebaut, ohne dass es eine einzige Klage gab, die erfolgreich durchgebracht wurde. Oder nehmen Sie zum 1. Januar 2015, da haben wir Sozial- und Arbeitnehmerschutzgesetzgebung in Deutschland gemacht, nämlich wir haben den Mindestlohn eingeführt. Natürlich hat der die Gewinnerwartungen von Amazon, Google und anderen Unternehmen gesenkt, wenn die höhere Löhne bezahlen müssen. Aber es gab keine einzige Klage gegen Deutschland, weil wir haben die Gesetzgebung so gemacht, dass sie für alle gleich gilt. Und solange wir eben niemanden entschädigungslos enteignen auf der einen Seite, oder solange wir mit unserer Gesetzgebung niemanden benachteiligen, nur weil er aus einem anderen Land kommt, können wir weiterhin Gesetze machen, wie wir wollen. Wir machen das doch so die letzten Jahrzehnte, obwohl wir 131 Investitionsschutzabkommen als Deutschland in Kraft haben. Und deswegen geht es auch bei TTIP nicht darum, dass wir irgendwelche Kanzleien bereichern wollen oder uns als Gesetzgeber die Rechtsetzungskompetenz wegnehmen lassen wollen. Das würde ich als Abgeordneter nie mitmachen übrigens. Und ich kenne keinen einzigen Kollegen im Parlament, der da mitmachen würde. Sondern es geht darum, wie Herr Hüther ausgeführt hat, wir wollen, dass die Macht des Rechts gilt. Wir wollen, dass das auch einklagbar ist. Und wir wollen nicht, dass in ungeregelten Märkten der größte, stärkste, unfairste, reichste sich am Ende durchsetzt. Und deswegen braucht man halt auch Gerichte, sonst ist ein Abkommen sinnlos.
Verstanden. Wir müssen noch mal ganz kurz erklären, wo Herr Kaspari sitzt als Sprecher der CDU im Europäischen Parlament, außenpolitischer Sprecher. Er sitzt direkt
mitten in Brüssel im Parlament und wir haben eine Plenarsitzung, die noch parallel läuft. Deswegen bitte ich um Entschuldigung.
Aber Ihnen wird noch gelacht im Hintergrund. Das ist ja schon mal ein positives Zeichen, wenn in Brüssel noch gelacht wird.
Es gibt in Europa noch manches zu lachen zum Glück.
Ja, Optimisten. Also von daher ist es kein geschlossenes Studio, nicht dass Sie sich wundern, dass da, wie gesagt, im Hintergrund gesprochen und eben an der einen oder anderen Stelle auch gelacht wird, hat mit unserer Sendung dann nichts zu tun, wobei ich mir vorstellen könnte, dass viele Parlamentarier in Brüssel die auch heute hören. Axel Wiederholz aus Mechtersen am Telefon, guten Abend.
Guten Abend. Ich habe Sorge, dass die deutschen und europäischen Bauern an die Wand gedrückt werden und ich habe auch Sorge, dass die deutschen und europäischen Politiker in den Geheimverhandlungen, die ich auch als solche sehe, sich nicht richtig durchsetzen werden. Und ich habe auch Sorge vor eventuellen amerikanischen Schiedsgerichten, weil die Gerichtsbarkeit in Amerika und in Deutschland sehr unterschiedlich ist.
Also Sie sind auch ein TTIP-Gegner, weil Sie zu viele Bauchschmerzen haben dabei.
Ja, ich habe große Bauchschmerzen bei diesem ganzen Prozedere, so wie es abläuft, das scheint mir sehr undurchsichtig und das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Okay.
Darf ich mal eine Frage dazwischen stellen, auch als Teil der Diskussion vom Verstehen her, wo die Ängste herkommen? Sehen Sie nicht die Chance, dass mit einem solchen Abkommen Europa und USA für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft, die ja künftig noch sehr viel stärker von China, Indien, Brasilien her mitgetragen sein wird, die Industriestaaten Standards aus weit vorangeschrittenen Entwicklungsperspektiven auch im Rechtssystem setzen können? Ist es nicht gerade so, dass wer Angst vor der Globalisierung hat, erst recht für TTIP sein muss, weil da die Chance besteht, dass wir Deutschen in Europa mitwirkend so etwas definieren, was uns sonst nicht mehr gelingen wird? Denn schauen Sie, auf der anderen Seite werden die USA sehr schnell, das haben Sie schon mit TPP, mit den Transpazifischen Partnerschaft und anderen 14, mit Japan, Australien, Kanada, solche Standards entwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig, dieser Prozess läuft. Und die Frage ist, ob Europa daran mittun will oder ob wir überrollt werden. Diese Sicht würde ich gerne noch ergänzen, auch im Sinne einer Frage,
an Herrn Wiederholz
nicht gesehen wird.
Okay, die geben wir kurz an Herrn Wiederholz. Können Sie die Chancen von TTIP auch erkennen, die Herr Hüther, Professor Hüther gerade angesprochen hat?
Selbstverständlich kann ich diese Chancen erkennen. Aber ich sehe eben keine Notwendigkeit, diese Verhandlungen geheim durchzuführen und die Bevölkerung sozusagen an den wesentlichen Entwicklungen nicht zu beteiligen, schon gar nicht, sehe ich einen Grund, dass die örtlichen Politiker in die Vertragsverhandlungen nicht so eingebunden werden, dass sie die Dokumente nicht lesen können.
Okay. Ernst-Christoph Stolper, Sie sind Sprecher des Arbeitskreises Internationale Umweltpolitik beim BUND, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, und Kritiker von TTIP und sagen auch generell wollen wir gar nicht. Das, was der Professor Hüther gerade gesagt hat, können Sie das denn in irgendeiner Form in Ihre Betrachtung mit einbeziehen und sagen, es besteht auch eine große Chance da drin in diesen wirtschaftlichen Erleichterungen und das kann auch sich für den Arbeitsmarkt positiv gestalten und wir haben dann Regeln, auf deren Basis wir gesichert guten und schnellen Handel treiben können?
Also das haben wir natürlich alles einbezogen. Also wir haben natürlich die Studien gelesen, auch die Studien, die die Kommission selber in Auftrag gegeben hat und wo rausgekommen ist, dass wir ein Wirtschaftswachstum von 0,5% über 10 Jahre haben werden. Da hat der ehemalige IG Metall-Chef Wetzel das Treffende dazu gesagt, indem er gesagt hat, das Wetter hat da größeren Einfluss auf die Konjunktur und auf das Wirtschaftswachstum als TTIP. Also insofern, wir haben gerade jetzt auch wieder eine Untersuchung in Großbritannien, die deutlich macht, dass vom Investitionsschutz in TTIP und in CETA keine Vorteile ausgehen. Die Vorteile, die da sind, sind wenn dann so gering, dass sie die Nachteile auf keinen Fall aufwiegen. Aber ich würde gerne noch mal kurz eingehen auf die Frage der Schiedsgerichte, weil da doch einige Dinge sehr verkürzt dargestellt worden sind von Herrn Gaspari und auch leider von Herrn Hüther. Es gibt zwar sehr viele Investitionsschutzverträge, aber die sind abgeschlossen worden meistens von den Industrieländern mit den Entwicklungsländern. So, und da ist es natürlich so, dass es Investitionen aus Industrieländern, also aus Deutschland, aus Europa in die Entwicklungsländer gibt und nicht umgekehrt. Was jetzt passiert, also durch diese gesamten Verträge sind übrigens nur 15-20% der Investitionen weltweit überhaupt erfasst. Durch TTIP und also durch TTIP alleine würden 50-60% der Investitionen weltweit erfasst. Das heißt, hier wird ein ganz neues Regime aufgebaut, ein ganz neues Investitionsschutzregime. Und wir haben vor einigen Jahren das multilaterale Abkommen für Investitionen gehabt, was gescheitert ist im Europäischen Parlament, auch bei den Regierungen gescheitert ist. Und jetzt kommt dieser Investitionsschutz wieder durch die Hintertür. Und wir müssen sehen, dass bei den Schiedsgerichten es eben nur möglich ist, dass Unternehmen, auch übrigens nur ausländische Unternehmen, nicht indische Unternehmen, und daher kommt die Überlegung, dass es vor allen Dingen für Konzerne interessant ist, klagen können gegen Staaten. Es ist beispielsweise so, dass nur Unternehmensrechte dort gibt, aber keine Unternehmensverpflichtungen. Also wenn beispielsweise in Bangladesch eine Produktionsanlage zusammenbricht, wie das ja passiert ist, dann ist es nicht möglich, dass gegen Unternehmen seitens der Belegschaft oder der Gewerkschaften geklagt wird. Wohl aber können die Unternehmen ihre Investitionen einklagen. Und das halten wir für sehr ungerecht. Und ich möchte auch noch mal auf das Thema China ganz kurz eingehen im Zusammenhang. Ich möchte, dass demnächst chinesische Investoren, die es ja immer mehr gibt in Europa, China investiert ja die Dollars, die sie auf der hohen Kante haben, überall in der Welt, vor allen Dingen auch in Europa, dass die vor unseren deutschen Gerichten klagen müssen und nicht vor Schiedsgerichten, wo die Hälfte davon aus China kommt.
Aus China kommt die Schiedsgerichte?
Ja, in den Schiedsgerichten, egal nach welchem System, nach dem alten oder nach dem neuen ICS-System der Kommission, ist die Hälfte der Richter dann von China besetzt. Und das sind natürlich ganz andere Entscheidungen, die dann bei rauskommen, als wenn es deutsche Gerichte wären.
Die Hälfte aber nicht.
Nein, natürlich die Hälfte. Natürlich die Hälfte. In Deutschland wären es eben alle.
Meine Herren, so geht's nicht. Wir verstehen Sie gerade gar nicht mehr. Deswegen gebe ich mal eine Dame ab, an Susanne Schmidt aus Kiel. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Hallo?
Hallo, ja, wir hören Sie.
Ja.
Frau Schmidt? Oh, Frau Schmidt macht nicht mehr mit, schade. Jetzt könnten Sie doch noch weiterreden, aber wir sind ja schon fast am Ende der Sendung, leider, muss man ja ganz ehrlich sagen. Herr Kaspari, als Vertreter aus des EU-Parlaments, vielleicht noch eine kurze Frage und eine Bitte um eine kurze Antwort. Wie sehen das denn eigentlich die anderen Länder? Ich höre aus Frankreich, da gibt es auch sehr viel Kritik an diesen Verhandlungen. Es gibt auch Kritik aus den Niederlanden. Also wie stellt sich das eigentlich auf europäischer Sicht dar? Wir haben ja zurzeit so ein bisschen das Gefühl, dass die Deutschen sehr stark kritisieren, aber wir sind nicht die Einzigen, nicht?
Ja gut, die generelle Lage, man kann sagen, in Europa, je schlechter die wirtschaftliche Lage in einem Land, umso größer ist die Zustimmung zu TTIP. Weil dann doch die Chancen überwiegen, und nehmen Sie ein im Moment sehr reiches Land wie Deutschland, Veränderung bedeutet immer auch eine Gefahr. Und da ist eben die Frage, was überwiegt mehr, die Gefahr vor Veränderung oder die Gefahr davor, dass wir im Zweifel schwächer dastehen, wenn wir nichts ändern. Und ich glaube, das ist eben die Situation in den europäischen Mitgliedstaaten. Und was ich aber in Deutschland merke, und das wurde auch heute wieder in der Diskussion deutlich, die Leute haben eigentlich gar nicht Angst vor TTIP, sondern die Menschen haben Angst vor dem, was viele behaupten, was in TTIP angeblich drin sein wird.
Gut, dann müssen Sie aber die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Denn,
genau, und deswegen ist meine Bitte, ja. Lesen Sie das CETA-Abkommen, wenn Sie es interessiert, lesen Sie die Erklärungen darüber, das wird sehr, sehr ähnlich sein wie das TTIP-Abkommen. Und bitte entscheiden wir doch am Ende, wenn wir das Ergebnis da haben und nicht auf Basis von irgendwelchen Zwischenergebnissen, die das Papier nicht wert sind,
okay,
auf dem sie stehen.
Susanne Schmidt aus Kiel ist jetzt auch in der Leitung. Frau Schmidt.
Ja, guten Abend. Ich bin grundsätzlich dafür, dass durchaus über Freihandelsmöglichkeiten gesprochen wird. Aber so wie sich TTIP für mich bisher darstellt, auch wenn ich da nicht so tief eingestiegen bin in die Materie, finde ich es nicht in Ordnung. Vor allem auch aufgrund dieser Investitionsschutzmaßnahmen, dieser Schiedsgerichte. Ich frage wirklich, warum ist eine Paralleljustiz nötig? Warum kann nicht vor den nationalen Gerichten kann das nicht verhandelt werden? Die sind in Staaten wie USA, wie den Ländern Europas unabhängige Gerichte. Warum reicht das nicht aus? Und wenn die bislang vielleicht fachlich nicht ausreichend sind, ja mein Gott, dann müssen Richter entsprechend geschult werden. Mhm. Aber ich denke, staatliche oder europäische Gerichtshöfe müssen dafür ausreichen. Eine Paralleljustiz lehne ich absolut ab. Da ist auch dann vielleicht die US-Klagementalität, möchte ich auch da reinwerfen.
Die meisten Klagen kommen übrigens aus europäischer Sicht, aus europäischen Unternehmen, nicht von amerikanischen, wenn Sie das sich global anschauen.
Aber die USA,
also es sind nicht die Amerikaner, die so leicht klagen, sondern der bisherige Befund ist, es sind europäische Klagen, die sind dort, die europäischen Unternehmen sind da sehr viel aktiver.
Das kann durchaus sein, aber ja. Gegen diese Gerichte bin ich, und vor allem auch das Argument der Enteignung. Ich habe Angst, das ist ein derart weit fassbarer Begriff, eben auch geistiges Eigentum, Patente auf Organismen. Wenn dann ein Unternehmen Organismen hat halt, und das war teuer, die Entwicklung, und nun wollen sie die auf den Markt bringen, ja, und wir wollen die aber nicht. Ja, mein Gott, das ist doch auch eine Form der Enteignung, wenn man den Markt nicht erobern darf.
Also, nein, das ist nicht gemeint.
Ja, das ist vielleicht nicht gemeint, aber wie weit das nachher irgendwann gefasst wird.
Das ist aber genau das Interesse.
Können wir vielleicht Frau Schmidt mal ausreden lassen, weil es ist ja Ihre Redezeit. Aber also, Frau Schmidt, ich glaube, wir haben Sie verstanden. Also Sie haben eine Menge Sorgen beim Thema TTIP, und die sind auch in der heutigen Sendung offensichtlich nicht genommen worden. Das ist schade, aber ich glaube, wir werden uns auch in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, mit diesem Thema noch häufiger beschäftigen müssen. Vielen Dank auf alle Fälle für Ihre kritischen Anmerkungen.
Okay, danke
schön. Ja, an unsere Experten noch eine Bitte um eine kurze Perspektivanalyse. Wie geht es Ihrer Meinung nach weiter? Ernst-Christoph Stolper, Staatssekretär AD, Sprecher des Arbeitskreises Internationale Umweltpolitik beim BUND. Bitte um eine kurze Antwort. Wie glauben Sie, wird es in den nächsten Monaten im nächsten Jahr weitergehen, wenn wir da noch irgendwas erreichen wollen in der Regierungszeit von Barack Obama?
Ja, zwei Punkte. Zum einen werden wir natürlich als Nichtregierungsorganisation, als Stopp-TTIP-Bewegung weiterhin Druck machen. Wir hören oft diese vollmundigen Erklärungen, wie sie auch Herr Kaspari jetzt abgegeben hat, was er oder andere alles nicht zulassen werden.
Die sind
werden.
Nicht vollmundig,
uns fehlt, lassen Sie doch ausreden.
Ganz kurz bitte, weil wir müssen zum Ende kommen.
Es fällt ein bisschen schwer, das zu glauben, wenn nicht mal die Transparenz hergestellt werden kann. Das Zweite ist, wir glauben, dass die Befürworter von TTIP sich mehr Sorgen machen müssen als die Gegner, was die Perspektiven betrifft. Mhm.
Ja, Schluss. Daniel Kaspari als außenpolitischer Sprecher der CDU, Europäisches Parlament. Ganz kurz, wie glauben Sie, geht's weiter?
Ja, jetzt soll gründlich verhandelt werden. Und dann ist meine Bitte, dass wir am Ende in aller Ruhe schauen, bringt uns das mehr oder überwiegt der Schaden? Mhm. Und nochmal, wir haben versprochen, die ganzen negativen Dinge wird es nicht geben. Und daran lassen wir Christdemokraten uns messen.
Professor Michael Hüter, Direktor am Institut der Deutschen Wirtschaft. Ganz kurz,
ich glaube, dass 20 Sekunden. CETA, so wie es läuft und wie es jetzt verändert wurde, ein gutes Bild ist und auch motiviert in der Öffentlichkeit, das ist die Chance, dann auch TTIP zurückzubekommen.
Wichtig sind auf alle Fälle offene Diskussionen und Diskussionen, die die Menschen auch verstehen, damit sie sich ein umfassendes Bild machen können. Das war das Thema TTIP vor der Entscheidung, kommt das Freihandelsabkommen oder kommt es nicht? Die Gäste habe ich Ihnen gerade noch mal kurz vorgestellt. Die Redaktion der Sendung heute hatte Verena Gontsch und ich bin sicher, wir werden dieses Thema noch häufiger in der Redezeit behandeln. Das Thema morgen in der Redezeit, am Donnerstag, Teilzeitpapa oder Familienernährer. Wann ist heute ein Mann ein Mann? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen geht es um Teilzeitpapa oder Familienernährer. Wann ist heute ein Mann? Das Thema der Redezeit morgen am Donnerstag. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Mein Name ist Andreas Kund und jetzt viel Spaß bei uns hier bei NDR Info am Abend. Play Jazz mit Michael Lages.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.